Glaube im Auge des Sturms. Ich möchte nochmal mit Jesus und euch auf den See fahren. Da waren wir vor 14 Tagen schon mal und sind mit Petrus auf dem See gelaufen, abgestürzt, und er hat uns wieder rausgeholt. Und es ist eine bisschen andere Geschichte, aber es geht auch um das Boot und den See und den Sturm, aber mit einem bisschen anderem Schwerpunkt aus Markus 4. Am Abend dieses Tages sagte Jesus zu ihnen: Wir wollen ans andere Ufer hinüberfahren. Er schickte die Leute fort und fuhr mit ihm in dem Boot, in dem er saß, weg. Einige andere Boote begleiteten ihn. Plötzlich erhob sich ein heftiger Wirbelsturm und die Wellen schlugen in das Boot, sodass es sich mit Wasser zu füllen begann. Er aber lag hinten im Boot auf einem Kissen und schlief. Sie weckten ihn und riefen: Meister, kümmert es dich denn nicht, dass wir zugrunde gehen? Da stand er auf, drohte dem Wind und sagte zu dem See: Schweig, sei still. Und der Wind legte sich und es trat völlige Stille ein. Er sagte zu ihnen: Warum habt ihr solche Angst? Habt ihr noch keinen Glauben? Da ergriff sie große Furcht und sie sagten zueinander: Was ist das für ein Mensch, dass ihm sogar der Wind und der See gehorchen? Eine kleine Geschichte, in der so viel drinsteckt. Jesus wieder am See, er hat gepredigt über das Reich Gottes, er hat gepredigt über die Gleichnisse. Viele Menschen hören ihm zu. Am Abend ist er müde, verabschiedet die Menschen und fährt mit seinen Jüngern zusammen über den See, über das Ufer. Und dann kommen sie in einen großen Sturm. So ist das Leben. Das kennen wir alle. Kleinere oder größere Stürme, welche die morgen vorbei sind und andere, die heftiger sind, die uns durchschütteln. Massive, weniger massive, die uns durchschütteln in unseren Familien, an unseren Arbeitsplätzen, in der Gemeinde, in der Nachbarschaft. Stürme eben da, wo wir leben. Und diese Stürme bedrohen uns. Und manchmal ist es so, wie wenn die Wellen über uns zusammenschlagen und wir in unserem Lebensboot sitzen und nicht wissen, schaffen wir das, kommen wir heil ans Land. Wir haben Angst zu ertrinken, wir werden durcheinander gewirbelt und wir wissen nicht, wo oben und unten ist. Ich erinnere mich so, wenn man von einer Welle erfasst wird, am Atlantik sind die ja besonders groß, da passiert es schon mal, wenn man raus will wieder ans Ufer, dass die Welle einen mitnimmt. Und so ähnlich ist das, wenn solche Stürme in unserem Leben kommen und wir nicht mehr wissen, wie es weitergeht. Und Jesus schläft. Er liegt auf einem Kissen hinten im Boot und schläft. Unglaublich. Die Jünger sind voller Angst, das Boot läuft voll Wasser und Jesus schläft. Was fangen wir mit dieser Geschichte an? Wie sich hinterher herausstellt, ist diese Geschichte wieder eine Geschichte zum Thema Glauben. Denn Jesus rügt sie zum Schluss, tadelt sie und sagt: Habt ihr keinen Glauben? Warum habt ihr keine Angst? Warum habt ihr solche Angst? Aber wären sie nicht ertrunken, wenn sie Jesus nicht aufgeweckt hätten? Sie brauchen ihn doch, dass er ihnen hilft. Aber es gibt offensichtlich eine bessere Variante. Wie gehen wir mit den Stürmen in unserem Leben um? Ich habe mal so mindestens drei rausgefunden. Ich sage jetzt nur drei, es gibt sicherlich noch mehr. Eine ist: Wir klagen über Gott. Gott, wie kannst du das zulassen? Gott, wo bist du? Du bist nicht da. Du pennst oder du bist gar nicht da. Gott, ich kann nicht mehr an dich glauben. So reden viele Nichtchristen über Gott, die eigentlich gar nichts mit ihm zu tun haben, aber wenn es ihnen dann schlecht geht oder wenn Leid kommt in ihr Leben, dann fragen sie nach Gott und sagen: Ich kann nicht an Gott glauben, denn er ist ja eh nicht da. Wie kann Gott das alles zulassen? Aber es gibt es vielleicht auch, dass es in unserem Leben ab und zu so kommt, dass wir uns fragen, wie kann es sein, warum schützt er mich nicht? Und tatsächlich ist aber Jesus ja mit ihnen zusammengefahren. Er hat sie in den Sturm gebracht. Er hat den Sturm nicht verhindert. Er schützt uns nicht vor den Stürmen unseres Lebens, sondern er schickt sie geradezu da hinein. Und wir wollen eigentlich lieber ohne Stürme leben. Eigentlich, dass doch immer alles schön geordnet und ruhig ist. Ohne Schwierigkeiten, ohne Herausforderungen, ohne Krankheit, ohne Streit, ohne Konflikte. Aber das gibt Jesus nicht. Das hat er uns nicht verheißen. Das hat er auch nicht gemeint, als er gesagt hat, er gibt uns Leben in Fülle. Aber es kann vorkommen, dass wir auf einmal so drauf sind und sagen, Gott, wie kannst du nur? Wie kannst du das zulassen? Warum? Und dann passiert etwas mit uns, nämlich wir verschließen unser Herz. Wir verhärten unser Herz und es wird eigentlich schlimmer. Denn er hat keinen Zugang mehr zu uns. Wenn wir über ihn klagen, dann kann er gar nicht helfen. Das ist was anderes, als Gott direkt anzuklagen. Über ihn klagen. Ich kann nicht mehr an Gott glauben, denn er hilft mir ja nicht. Das wäre die erste Variante. Er ist für mich gestorben, seitdem er dies und jenes Leid zugelassen hat. Habe ich oft gehört. Aber es hilft nicht, weil wir machen unser Herz zu. Die zweite Variante, die praktizieren hier die Jünger. Sie schreien zu Jesus um Hilfe, sie rütteln ihn wach und sie klagen ihn an. Jesus, kümmert es sich denn nicht, dass wir hier zugrunde gehen? Warum schläfst du? Wie kannst du schlafen, wenn wir in Not sind? Wie kannst du schlafen? Wie geht das? Und sie sind ganz panisch, aufgeregt, im Stress, unter Druck, verzweifelt. Jesus steht dann auf, beruht den Wind, es wird ganz still. Ohne Kommentar beendet er die Bedrohungssituation und dann sagt er, wo bleibt euer Glaube? Warum habt ihr Angst? Machen sie es nicht richtig, indem sie ihn wecken und bitten? Wir sollen doch bitten, wenn wir in Not sind. Wir dürfen doch schreien zu ihm, wir dürfen doch klagen. Und damit machen sie es wirklich anders als die erste Variante von Menschen, denn sie klagen ihn an. Jesus, wo bist du? Warum schläfst du? Warum schläfst du? Nicht, warum ist Gott nicht da? Sondern warum schläfst du? Und die ganzen Klagepsalmen machen uns das ja vor, dass das in Ordnung ist, Gott anzuklagen. Wenn wir ihn adressieren, das ist ein Unterschied, als wenn wir über ihn reden. Und über ihn klagen, uns über ihn beschweren. Sie reden ihn an, als Unterschied zu der ersten Variante. Aber trotzdem der Tadel. Wieso tadelt Jesus sie? Sie wenden sich doch an ihn, es ist doch gut. Es ist doch gut, dass sie ihn wecken, oder? Es hat mal jemand gesagt, kleiner Glaube schreit, großer Glaube vertraut. Ist euch schon mal aufgefallen, dass Leute, wenn sie gerade Christen werden, ganz viele und schnelle Gebetserhörungen erleben? Sie kommen kaum zum Glauben und schreien zu Gott und er hilft ihnen. Und er bewahrt sie und er hält sie fest und er heilt sie und er macht alles Mögliche. Wenn ein Baby schreit, kommt sofort, wenn es eine normale Familie ist, die Mutter oder der Vater und gibt ihm was. Sofort. Und die Mütter wissen das, wie oft in der Nacht es ist und wie oft sie aufstehen und dem Kind etwas geben. Das Baby schreit und es kriegt zu essen. Wenn ein größeres Kind da ist und das schreit, es ist anders. Dann wird die Mutter sagen, du weißt doch, wo der Kühlschrank ist. Also bedien dich, hol dir was. Und wenn wir erwachsen sind und schreien, da wird uns keiner mehr das Fläschchen geben. Und wenn wir nicht zum Kühlschrank gehen, sind wir selber schuld. Babyglaube ist voller Angst und schreit. Reifer Glaube weiß, Jesus ist im Boot und es kann uns nichts passieren. Er hat uns selbst Vollmacht gegeben, dem Sturm zu widerstehen. Und das ist die dritte Variante. Wir ergreifen, was Jesus uns gegeben hat und gebieten dem Sturm. Wir aktivieren unseren Glauben und vertrauen Jesus. Und das lässt uns ruhig schlafen, auch in starken Stürmen. Und das ist das, was Jesus offensichtlich hier von seinen Jüngern erwartet. Denn sonst hätte er sie nicht getadelt. Wo stehen wir? Verharren wir noch in der Anklage, wenn ein Sturm in unserem Leben kommt? Warum lässt Gott das zu? Ich dachte doch, er schützt mich vor den Stürmen und wir verhärten unser Herz. Schreien wir zu Jesus und sagen, Jesus, 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 ich habe Angst. Und werden ganz panisch und denken, er schläft und er kriegt meine Not gar nicht mit. Ich muss ihn aufwecken, aufrütteln, damit er mich endlich hört. Oder investieren wir Glauben und haben Ruhe mitten im Sturm des Lebens? Sind wir im Auge des Sturms, weil wir wissen, es kann uns nichts passieren. Wir können nicht tiefer fallen in seine Hand, als in seine Hand. Was heißt es, reif zu glauben? Lass uns da ein bisschen die Unterschiede anschauen zwischen dem Babyglauben und dem Erwachsenenglauben. Babyglaube sorgt sich. Was sollen wir anziehen? Was sollen wir essen? Womit sollen wir uns kleiden? Werden meine Kinder gut geraten? Werde ich die Klausuren schaffen? Werde ich meiner Familie genügen? Werde ich einen Partner finden? Wird alles gut werden? Sorge. Kleiner Glaube schreit, Hilfe, ich gehe unter. Und hat keine Offenbarung darüber, dass Gott da ist und uns hilft. Und uns nichts aus seiner Hand reißen kann. Kleiner Glaube hat keine Offenbarung darüber, dass Gottes Liebe stärker ist als alles und überall hinreicht, auch in die tiefsten Tiefe. Erwachsenenglaube sorgt sich zuerst um das Reich Gottes und alles andere bekommen wir dazu. Er ist geborgen. Wir wissen, dass wir nicht herausfallen können aus seiner Hand und haben Frieden auch im Sturm. Ja, gebieten dem Sturm und wissen um unsere eigene Autorität. Kleiner Glaube vergisst die Wunder der Vergangenheit und sorgt sich um die gegenwärtigen Probleme. Großer Glaube weiß, Gott hat mir letztes Jahr geholfen, er hat mir vor 10 Jahren geholfen und er wird es auch jetzt tun. Und er hat uns da versorgt und er hat uns jetzt versorgt und er wird es auch jetzt tun. Kleiner Glaube schaut auf den Wind und das Wasser. Großer Glaube auf Jesus. Jesus hat uns ins Boot gesetzt. Er wird sich um uns kümmern. Manchmal ist Jesus auch gar nicht in unserem Boot. Da ist er vielleicht noch auf dem Berg und betet. Das haben die Jünger ja auch erlebt. Er hat sie vorausgeschickt und er ist auf einen Berg und hat gebetet. Und als ich mir das vor Augen führte, dachte ich an Mose und Josua. Mose war auf dem Berg und hat gebetet und Josua unten hat gekämpft. Und dann waren noch 2 auf dem Berg, die haben Mose dann die Arme hochgehalten, weil die so schwer wurden, weil er sie so lange hochhielt zum Segnen. Und unten der Josua kämpfte und da war einer, der betete für ihn. Oder vielleicht ist Jesus in ein anderes Land gegangen und hat uns Talente gegeben, Gaben gegeben, Pfunde gegeben, damit wir damit handeln, bis er wiederkommt. Auch ein Gleichnis. Handelt, bis ich wiederkomme. Tut es. Was ist großer Glaube? Der Hauptmann von Kapernaum hat so einen großen Glauben. Der hat einen kranken Diener und dann kommt er zu Jesus und sagt, Jesus, du musst nicht in mein Haus gehen. Ich habe Autorität über meine Soldaten. Wenn ich sage, dass sie etwas tun sollen, dann tun sie es. Und wenn du ein Wort sprichst, dann wird mein Diener schon gesund. Da musst du gar nicht hingehen. Und Jesus sagt, wow, das habe ich in Israel nicht gefunden, so einen Glauben. Und dann ist der Diener gesund, als der Hauptmann nach Hause kommt. Das ist großer Glaube. Oder die Frau mit den Blutungen. Sie berührt Jesus einfach. Sie glaubt, dass ihre Krankheit verschwindet und sie erlebt es. Sie bemüht Jesus gar nicht. Sie sagt gar nicht, Jesus, Jesus, hab doch bitte jetzt Zeit für mich, sondern sie schleicht sich einfach nach hinten ran und greift an sein Gewand und dann wirkt die Kraft in ihr. Wie kann ich meinen Glauben entwickeln? Glaube ist wie ein Senfkorn oder wie ein Muskel. Also das Senfkorn, das wächst von alleine. Es ist aber auch wie ein Muskel. Glaube kann ich trainieren. Es ist nicht wie ein Schatz. Ein Schatz ist was anderes. Ein Schatz kann ich nicht entwickeln. Ein Muskel kann ich trainieren. Oder Glaube ist auch ein Same, der aufwächst. Und es ist zunächst mal wichtig zu wissen, ja, ich habe diesen Glauben. Jeder von uns hat diesen Glauben, der einmal gesagt hat, Jesus, ich will dir folgen. Und dieser Glaube wächst in uns. Und wir können ihn aber auch trainieren. Wir können unseren Glauben wachsen lassen, indem wir sein Wort hören. Der Glaube kommt aus dem Wort, aus dem Hören, aus der Predigt, übersetzt Luther in seiner Luther-Übersetzung. Glaube kommt aus der Predigt, aus dem Hören des Wortes Gottes, aus dem Aufnehmen des Wortes. Es ist auch gut, das Wort betend wiederzukäuen. Mit dem Wort betend umzugehen, auch mit den Worten, die wir noch nicht erlebt haben oder die wir noch nicht verstehen oder wo wir dann empfinden, ey, da steht was, das habe ich überhaupt noch nicht erlebt und das kenne ich gar nicht und das glaube ich auch nicht. Betend damit umzugehen, sagen, Jesus, ich glaube das eigentlich nicht, was da steht, zeig es mir doch, zeig mir, was das bedeutet. Und eigentlich werde ich wütend bei dem Wort, du hast mich wunderbar gemacht, weil ich finde mich gar nicht wunderbar und all solche Dinge. Lass uns betend dieses Wort lesen, damit es uns unseres wird und er wird uns einen Weg führen, damit wir dieses Wort besser ergreifen können, uns darüber freuen können, es annehmen können, es unseren Glauben stärkt. Glaube wächst, indem wir unser Gewissen rein bewahren. 1. Timotheus 1, da heißt es, zu Timotheus kämpfe den guten Kampf, gläubig und mit reinem Gewissen. Schon manche haben die Stimme ihres Gewissens missachtet und haben im Glauben Schiffbruch erlitten. Was könnte das heißen? Wenn mein Gewissen mich anklagt, geht mein Glaube. Wenn zum Beispiel Unvergebenes da ist in meinem Leben und mein Geist bitter ist, kann mein Glaube nicht wachsen. Mein Glaube kann nicht wachsen auf einem bitteren Herzen. Zum Beispiel, wenn ich nicht vergeben kann oder nicht um Vergebung bitte, dann erstickt mein Glaube. Wenn ich bei etwas nicht sicher bin, ob ich es tun soll, nicht weiß, ob es gut ist, ist es gut, es zu lassen. Wenn ich gesündigt habe, ist es gut, sofort um Vergebung zu bitten. Es ist nicht schlimm zu sündigen. Wir sind Menschen, wir sündigen, aber es ist gut, ihn um Vergebung zu bitten, möglichst schnell. Sonst ist mein Glaube wie ein verstopftes Rohr. Glaube wächst, indem ich mein Gewissen rein bewahre. Glaube wächst in einer Atmosphäre von Lob, auch von Lobpreis. Und zwar, wenn ich Jesus anschaue, wenn ich auf ihn schaue und nicht auf mich und ob ich mich jetzt gerade gut fühle oder nicht. Wenn ich seine Herrschaft proklamiere, wenn ich ihn ehre, wenn ich auf ihn schaue. Glaube kommt durch das Aussprechen von Glaubenstatsachen. Ich kann mich mit meinem Reden in Unglauben oder in Glauben hineinreden. Das hat auch was zu tun mit dem Charlie Brown war das, ne? Da ging es jetzt um die Haltung, die ja auch schon einen Unterschied macht. Aber ich kann auch immer wieder das Schlimme betonen, wie schlimm es in der Welt ist und was alles so Schreckliches passiert und dies und jenes ist wieder Schreckliches passiert. Oder ich kann erzählen davon, was Gutes passiert ist und wo ich Gottes Güte erlebt habe und wo es in der Welt was Schönes passiert ist. Die Nachrichten leben von dem Negativen. Aber es gibt viel Positives. Es wird nicht berichtet. Wir können eine Gegenkultur aufbauen, indem wir das Positive berichten. Das wollen wir machen mit unseren God-Stories, mit unseren Zeugnissen, dass wir das Positive betonen. Das stärkt unseren Glauben. Das ist nicht unredlich, weil es gibt ja das Positive. Glaube als nächstes kommt durch die Gemeinschaft mit Menschen, die auch glauben. Von daher ist es nicht egal, ob wir hier sind oder nicht. Wir hören vom Glauben anderer und schon das stärkt. Und wenn wir es nicht hören, hören wir es eben nicht. Dann fehlt es uns. Hebräerbrief heißt es, lasst uns an dem unwandelbaren Bekenntnis der Hoffnung festhalten, denn er, der die Verheißung gegeben hat, ist treu. Lasst uns aufeinander achten und uns zur Liebe und zu guten Taten anspornen. Lasst uns unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie es einigen zur Gewohnheit geworden ist, sondern ermuntert einander. Und das umso mehr, als ihr seht, dass der Tag sich naht. Also wir leben ja auch vom Glauben der anderen. Es stärkt mich, wenn ich höre, wie Gott einem anderen beigestanden hat. Wenn ich höre, wie ein anderer Bewahrung erlebt hat, wie er Heilung erlebt hat. Es stärkt mich zu sehen, hey, der andere folgt Jesus auch. Er ist auch dabei. Es stärkt mich besonders, wenn ich Leute sehe, die ich ganz lange nicht mehr gesehen habe, vielleicht 20 Jahre nicht. Wir waren vor 20 Jahren vielleicht mal zusammen in der Studentenmission und ich treffe dann wieder jemanden und der leuchtet noch durch Jesus. Und es stärkt meinen Glauben. Da denke ich, ja, du bist auch noch unterwegs mit ihm und du hast auch noch funkelnde Augen, dann Jesus ist in dir. Und das spürt man und das stärkt meinen Glauben. Von daher ist es keine Disziplinarfrage, sondern eher eine Glaubensfrage, ob wir die Gemeinschaft der Geschwister suchen oder nicht. Glaube, als nächster Punkt wird aufgebaut durch das Beten in Sprachen. 1. Korinther 14, 4 heißt es, das Beten in Sprachen, also in einer Sprache, der Heilige Geist in uns freisetzt, das baut unseren Geist auf. Deshalb ist es gut, das zu praktizieren. Wer nicht weiß, was das ist, er kann sich ja irgendjemand hier fragen, sag mal, weißt du, was das ist? Die meisten werden es wissen. Unsere Antenne zu Gott wird dann klarer, wir haben klareren Empfang. Wir öffnen uns für den Glauben. Und als letzter Punkt, Glaube wächst, wenn ich nach meinem Glauben handle. Glaube ist wie ein Muskel, er trainiert sich durch das Tun, sonst verkümmert er. Das ist ja ganz erstaunlich, wenn jemand 14 Tage im Bett liegt, ohne aufstehen zu können, kann er fast nicht mehr laufen, weil die ganzen Beinmuskeln ganz dünn geworden sind und da keine Kraft mehr drin ist. Tatsächlich, das geht so schnell. Schon nach wenigen Tagen oder Wochen sind die Muskeln nicht mehr so leistungsfähig. Wenn wir unseren Glauben nicht trainieren, nicht praktizieren, nicht tun, nicht ausüben, erschlafft er, wird der Muskel kleiner. Wie handle ich im Glauben, indem ich Schritte gehe aufgrund des Wortes? Glaube heißt ja Vertrauen, gehorsam sein, auf dem Wasser gehen. Wie trainiere ich meinen Muskel? Glaube, indem ich zum Beispiel bete für jemanden, der krank ist und glaube, dass etwas geschieht. Indem ich in einer konfliktreichen Situation um Vergebung bitte, ohne zu wissen, ob der andere, wie der andere drauf ist, ob er damit umgehen kann. Indem ich meinen Zehnten gebe und vertraue, dass ich nicht zu kurz komme. Indem ich jemand, von dem ich weiß, dass er nicht an Gott glaubt, sage, dass ich zum Gottesdienst gehe, zu einer Gemeinde gehöre und bete. Und in Kauf nehme, dass er vielleicht grinst und mich für schwach hält, dass ich das brauche. Es gibt sich Situationen, den Glauben zu trainieren, indem ich am Arbeitsplatz vielleicht sage, ich bete jetzt für dieses Problem, dass wir eine Lösung finden. Als wir mit dem Mosaik vorne saßen und da überlegten, wie das jetzt aussehen soll, das Kirchenfassadenmosaik, sagte die Gisela, ja, wir beten in der Sondersituation immer. Ich fand das toll. Wir haben es dann leider doch nicht getan. Ich dachte hinterher, Mensch, das hätten wir doch eigentlich tun können. Weil manche haben ein bisschen komisch reagiert und haben wahrscheinlich gedacht, wir spulen jetzt irgendwelche Gebete runter. Aber wenn sie es mitgekriegt hätten, wie wir frei beten und sagen, Jesus, wir wissen jetzt auch nicht, leite uns, gib uns Kreativität und zeig uns, welcher Entwurf jetzt der ist, den du möchtest. Das wäre super gewesen. Wir haben aber gebetet für Sebastian, für seinen Rücken, auch in seiner Gegenwart. Und ich habe ihm gesagt, die ganze Gemeinde betet für ihn. Es ist leider nur langsam besser geworden. Ein bisschen schneller, glaube ich, als sonst. Aber er musste dann doch die Montage verschieben auf nächste Woche. Da können wir beten für gutes Wetter, dass es nicht regnet. Und dass es gut wird. Also, unseren Glaubensmuskel trainieren. Noch eine Bemerkung zum Schluss. Glaube ist kostbar, deshalb wird er getestet. Tatsächlich wird unser Glaube geprüft. Eine lange Prüfungsgeschichte ist die von Josef im Alten Testament. Aber auch Petrus. Und er sagt, Jesus, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht erlischt. Und wenn du dich wieder bekehrt hast, dann stärke deine Brüder. Darauf sagte Petrus zu ihm, Herr, ich bin bereit, mit dir sogar ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Jesus erwiderte, ich sage dir, Petrus, ehe der Hahn heute kräht, wirst du dreimal leugnen, mich zu kennen. Jesus weiß, er wird ihn verleugnen, er geht in Sünde. Aber Jesus betet, dass ein Glaube nicht aufhört. Und offensichtlich braucht Petrus diese Prüfung. Er braucht auch das, in Sünde zu fallen, um die Gnade Gottes zu erfahren und zu erfahren, dass er selber es nicht kann. Denn er denkt ja immer, er könnte es selber. Er ist ja immer der Vorlaute und der alles kann und alles macht und alles wagt. Und genau er brauchte dieses Scheitern, dass er das erlebt, weil es ist die Gnade Gottes. Und er erlebt dann dieses massive Scheitern, und dass Gott ihn wieder aufbaut. Und Gott hat seinen Glauben dabei gestärkt und bearbeitet. Aber er musste merken, ich bin auf die Gnade Gottes angewiesen. Wie die anderen, wie die Schwachen, die er vielleicht verachtet hat, weil er ja so stark war und so gut. Unser Glaube wird geprüft. Warum? Weil er dann stark wirkt. Josef konnte dann seinen Brüdern vergeben und seine Brüder versorgen. Petrus konnte seine Brüder stärken und war stark, dann weiterzugehen und all die Aufgaben zu übernehmen, die Gott ihm zugedacht hat. Und auch in den Konflikten stark bleiben und stehen bleiben. Das war das Ergebnis der Prüfung seines und ihrer beide Glaube. Herr, und so bitten wir dich, dass du unseren Glauben stärkst. Dass du uns hilfst, unsere Glaubensmuskeln zu stärken. Und Herr, wir dürfen ja schreien zu dir, aber dass wir nicht nur schreien, sondern auch wissen, im Auge des Sturms bist du da und wissen, wir sind in deiner Hand und wir können nicht tiefer fallen als in deine Hand und dass wir ruhig sein können, dass wir immer dann, wenn wir in Stress geraten, weil alles über uns zusammenzubrechen droht, dass wir wissen, du bist da. Und dass wir deinen Frieden in uns aufnehmen. Herr, und bewahre uns, unser Herz zu verhärten. Dass wir zumachen, bewahre uns davor, dass wir uns zumachen gegenüber dir und auch gegenüber der Liebe von Menschen. Wir wollen es nicht verhärten. Hilf uns, erwachsen zu glauben. Und die Autorität zu nehmen, die du uns gegeben hast, dass auch wir dem Sturm gebieten können. Und er schweigt. Amen.